Hallo, Herr Pastor Wahn. Schön, dass wir heute dieses Interview miteinander haben können. Sie sind ja gerade unterwegs in den Kirchengemeinderäten unserer Orte, um den Brief des Propstes mit den Ältesten zu besprechen. Könnten Sie dazu vielleicht kurz etwas sagen?
Ja, ich glaube, man muss den Brief des Propstes im Zusammenhang einer ganzen Reihe von Dingen verstehen. Es ist ja so, dass wir vor mehr als 10 Jahren bereits, damals noch in der Pommerschen Kirche, bei uns im südlichen Teil der heutigen Propstei, was damals Kirchenkreis Pasewalk war, haben wir schon unglaublich Pfarrstellen zusammengesetzt, also reduziert Kirchengemeinden. Und auch natürlich dann zusammengeführt. Also das heißt, dann hat nicht ein Pastor irgendwie 6, 7, 8, 9 Kirchengemeinden gehabt, sondern er hat eine Kirchengemeinde gehabt, die dann eben entsprechende Anzahl von Orten umfasst hat. Damals hat man hier im Bereich anders reagiert, als diese Anforderung kam und hat gesagt, die Kirchengemeinden sollen aber bitte schön autark und separat für sich bleiben. Das hat unter pommerschen Verhältnissen hat das auch Sinn gemacht, denn damals war der Verwaltungsaufwand noch mäßig. Also ich kann das am eigenen Leibe, kann ich das erzählen. Bis zum Pfingsten 2012 war ich auch hier in Pommern, bin dann nach der Vereinigung zur Nordkirche 3 Jahre in Südafrika gewesen und als ich zurückkam, hat es mich wie ein Brett vorm Kopf getroffen, dass ich gemerkt habe, wie viel Verwaltungsarbeit jetzt auf einmal notwendig ist, die wir in Pommern noch nicht hatten. Das ist nun schon wieder 5 Jahre her und seitdem ist gefühlt, das hat sich das nochmal verdoppelt. Und in diesem Zusammenhang muss man den Brief des Propstes verstehen, der darauf drängt, muss man fast sagen, dass wir uns zu einer Kirchengemeinde vereinen, weil er sagt, jetzt kommt nochmal wieder ein Punkt, wo mehr Verwaltungsarbeit notwendig wird, nämlich in dem Moment, wo die Mehrwertsteuer auch für die Körperschaften öffentlichen Rechtes gilt. Also bisher haben wir ja nie mit Umsatzsteuer zu tun gehabt, also außer wenn wir irgendwas gekauft haben, mussten wir natürlich Umsatzsteuer zahlen. Aber jetzt wird es so sein, dass wir auch, wenn wir selber Leistungen anbieten und die in Rechnung stellen anderen Leuten, dann müssen wir die Umsatzsteuer erfassen und sie muss auch separat abgeführt werden. Das heißt, da werden also zusätzliche Aufwände auf uns zukommen. Das wird sowieso passieren, aber weil wir insgesamt 7 Körperschaften öffentlichen Rechtes sind, also die 6 Gemeinden plus der Verband, wird auch innerhalb oder zwischen den einzelnen Körperschaften wird die Mehrwertsteuer fällig. Das heißt, die Tatsache, die wir jetzt haben, dass wir nämlich 6 Körperschaften öffentlichen Rechtes, sogar 7 insgesamt sind, wird uns nochmal zusätzlich erschwerend auf die Füße fallen in der Frage der Umsatzsteuer. Grundsätzlich kann man aber sagen, dass es jetzt eigentlich schon eine Situation ist, die unhaltbar ist. Denn, gut, hat jetzt damit zu tun, dass ich von 100 Kilometer Entfernung anreise. Und Corona macht es uns noch mal deutlicher, als es vielleicht sonst wäre. Allein die Tatsache, dass Gottesdienste stattfinden können unter Corona-Bedingungen, bedeutet, dass ich in jeder Kirchengemeinde einzeln den Kirchgemeinderat haben muss. Da muss ich dann hinfahren. Die Leute müssen sich treffen, wir müssen die Beschlüsse fassen. Das geht nicht, wie das unter Pastor Behrens zeitweise ging, dass man alle Kirchgemeinderäte zusammenfasst. Wir haben keinen Raum, der groß genug ist, dass wir uns unter Corona-Bedingungen treffen können. Also alle einzeln durch. Das heißt also nur die Tatsache, um überhaupt die Gottesdienste wieder stattfinden lassen zu können, brauche ich 6-mal Kirchgemeinderat. Daran sieht man schon, wie kompliziert die ganze Geschichte hier ist, seitdem wir Nordkirche sind, wie sie sich aufgestellt haben. Denn dadurch, dass sie 6 eigene Körperschaften, jeweils einen Kirchgemeinderat und dann noch der Verband sind, bedeutet das, dass die Verwaltungsaufgaben immer 6-mal zu tun sind. Also nicht einmal für den Verband, sondern 6-mal. Mit den Haushalten ist das genauso. Also inzwischen haben sie das Glück, einen Verbandshaushalt zu haben, aber die Kirchgemeinderäte, jeder Einzelne muss dazu stimmen. Nun ist es so, bislang gab es den nicht, aber inzwischen gibt es die Vorlage. Das heißt jetzt für 2020, viel zu spät natürlich, aber jetzt haben wir endlich die Vorlage. müssen wir den Haushalt beschließen. Auch das muss durch alle Kirchengemeinderäte einzeln durchgehen unter diesen Corona-Bedingungen, anders geht das nicht. Und dann hat man entsprechende Anzahl von Protokollen, dann muss man entsprechende Anzahl von Protokollbuchauszügen machen und. Also es ist jetzt schon so, dass der Aufwand, den Sie sich machen, indem Sie 6 bzw. 7 Körperschaften öffentlichen Rechtes sind, sehr, sehr hoch ist. Und der wird sich eben nochmal verstärken, es wird nochmal mehr Aufwand werden durch die Umsatzsteuer, die kommen wird, und dann nochmal mehr dadurch, dass wir intern unter uns auch nochmal abführen müssen. Und da sagt der Propst jetzt, Leute, überlegt doch bitte, ob ihr das nicht zum Anlass nehmt, zu sagen, okay, jetzt ist es Zeit, uns von der alten Marschrichtung zu verabschieden und tatsächlich eine Kirchengemeinde zu werden, damit wir diese ganze Hudelei nicht mehr haben und der Arbeitsaufwand, der im Büro zu leisten ist, tatsächlich auf einem machbaren und schaffbaren Niveau ist. Das ist der Hauptpunkt, warum der Propst uns überhaupt diesen Brief geschrieben hat.
Unser Anliegen war es ja, dass möglichst viele Ehrenamtliche Verantwortung vor Ort übernehmen. Also das war ja der Grund, dass wir diesen Kirchengemeindeverband gegründet haben. Wir wollten die Gemeinden vor Ort stärken. Die Ältesten in den Dörfern sollten sich konkret um ihre Kirche, um die Probleme vor Ort und auch um die Menschen in ihrer Nachbarschaft kümmern. Wie kann das jetzt auch unter den neuen Bedingungen gewährleistet werden?
Also das ist meiner Meinung nach ein wichtiger und kritischer Punkt. Denn das ist etwas, was Sie in Zukunft noch viel stärker brauchen werden, als Sie das jetzt schon brauchen. Der Hintergrund ist der, das steht jetzt in dem Brief von dem Propst nicht drin, dass wir die Aufgabe bekommen haben, zu überlegen, wie es denn mit weniger Pastoren in der Region sein wird. Also es wird so sein, dass für den Stichwort 2030, das ist noch 10 Jahre hin, aber dann wird es so sein, dass wir hier ein Drittel weniger Pastoren in der Gegend haben. Im Moment sind es 6, man kann sich das leicht ausrechnen, dann werden es also nur noch 4 sein. Das heißt, man wird also zu dem Zeitpunkt mit 4 Pastoren hier die ganze Region abdecken müssen. Und es ist relativ deutlich, dass Sie, je stärker Sie vor Ort aufgestellt sind, umso besser sind Sie aufgestellt. Je schwächer Sie aufgestellt sind, umso schwächer sind Sie in dem Gesamtkonzept. Denn es wird natürlich so sein, dass den Bereich, den jetzt der Krina-Pastor verwaltet hat, der wird größer werden. Also das heißt, es werden, ich kann nicht sagen wie viele, aber es werden andere Gemeinden noch dazukommen müssen. Und je größer der Bereich ist, können Sie sich vorstellen, umso wichtiger ist es für den Pastor, dass die Dörfer selber stark sind, was die Arbeit in der Kirchengemeinde angeht. Nur ist es so, Sie haben das versucht strukturell zu lösen, diese Aufgabe, indem Sie gesagt haben, wir machen einen Kirchgemeinderat, der muss automatisch, im Moment ist es jedenfalls ja Nordkirchenrecht, mindestens 6 Mitglieder haben. Das heißt, dann haben Sie 6 Ehrenamtliche, von denen Sie ausgehen, dass die gut mitarbeiten in der Kirchengemeinde. Das wird dann etwas anders sein unter einer neuen Struktur oder unter dem, was im Moment in der Nordkirche strukturell möglich ist. Denn Sie können einen Kirchgemeinderat haben, also dann für das Gesamte, für die Einheit, zwischen 6 und 18 Leuten. Also 6, 12 oder 18. Das heißt also, jeder jetzige Kirchgemeinderat wird mit 1, 2 oder 3 Personen vertreten sein. Nicht mehr mit den 6, die Sie jetzt haben. Aber es gibt sogenannte Ortsausschüsse, so heißt das jetzt in der Nordkirche. Früher in Pommern waren das die sogenannten Ortsbeiräte. Die waren ja schon immer dafür zuständig, dass das kirchliche Leben, gerade das gottesdienstliche Leben und auch das sonstige kirchliche Leben, von denen mitgeplant und unterstützt und wurde. Und das sind die jetzt immer noch. In diesen Ortsausschüssen gibt es dann diejenigen, die abgesandt sind an den Kirchgemeinderat und weitere Mitglieder, die aus dem Ort natürlich kommen müssen. Und vorgesehen ist das in einer doppelten Hinsicht. Also zum einen, dass der Ortsausschuss an den Kirchgemeinderat sich wenden kann und sagen, du Kirchgemeinderat, hier bei uns im Ort XY ist etwas zu klären, das und das ist die Situation, bitte entscheidet. Oder umgekehrt, dass wenn der Kirchengemeinderat merkt, für Ort Y müssen wir eine Entscheidung treffen, dass er dann an den Ortsausschuss geht und der und dem Ortsausschuss die Aufgabe gibt, bitte sag du mir mal, Ortsausschuss für euch in XY-Dorf, wie wäre das am besten gelöst, damit wir entsprechend beschließen können. Will also sagen, die Struktur wäre nicht so, dass sie 6 zwanghaft Leute haben müssen, also die Größe des Kirchgemeinderates, sondern nur so viel, wie sie unbedingt abordnen müssen an den Kirchgemeinderat, aber darüber hinaus per Ortsausschuss die Möglichkeit haben, diese Funktion weiterzumachen. Und die wird, deswegen habe ich das gesagt mit 2030, das wird für die Zukunft immer wichtiger werden, dass wir vor Ort selber die Dinge in der Hand haben, aber eben nicht mehr als Kirchgemeinderat, sondern als Ortsausschuss.
Dann wäre ja unser wichtigstes Anliegen schon aufgegriffen, dass es trotzdem Leute gibt, die vor Ort ansprechbar und verantwortlich sind.
Genau, also absolut. Wenn man sich die Ortsausschüsse sparen würde, dann verliert man ganz viel. Das würde ich nicht empfehlen. Ich würde würde auf jeden Fall diese Ortsausschüsse einberufen. Das wird natürlich je Ort unterschiedlich sein. Also es gibt Orte, die haben viele Leute, die da mitmachen wollen. Da sind andere Orte, die haben ein bisschen weniger. Aber nichtsdestotrotz, jeder Ort braucht meiner Meinung nach, vor allen Dingen, wenn man dann auf 2030 denkt, braucht unbedingt solch einen Ortsausschuss, weil der Kirchgemeinderat als solcher kann gar nicht den Überblick haben über die kleinen Details, die vor Ort dann notwendig sind.
Auf jeden Fall. Wenn wir jetzt an die Wahl des neuen Kirchengemeinderates denken, also des Großen, wie kann es denn dann gelingen, dass da alle Orte vertreten sind? Wir haben ja ganz unterschiedliche Einwohnerzahlen. Also Krien hat ja viel mehr Wahlberechtigte als zum Beispiel Wegezin oder Neuendorf. Wie könnte es denn gelingen, dass alle Orte im neuen Kirchengemeinderat vertreten sind?
Also nach dem Wahlrecht, wenn ich das richtig sehe, haben Sie im Prinzip zwei Möglichkeiten. Sie haben die Möglichkeit, eine große Liste zu machen, da alle Personen draufzuführen und die dann überall abstimmen zu lassen. Und Sie haben auch die Möglichkeit, in Bezirken abzustimmen. Das heißt, dann wäre es sinnvoll, die einzelnen Bezirke nur über ihre Leute abstimmen zu lassen. Also dass man sagt, Wegezin ist ein Bezirk. Da sollen, ich sag mal, ich bin jetzt mal und sage, 2 Leute sollen in den Kirchgemeinderat, 5 Leute sind aufgestellt oder 7 oder wie viel auch immer. Und dass also die Wegeziner über diese Leute abstimmen und dann die beiden mit den stärksten Stimmen reinkommen. Mhm. So man sich denn darüber geeinigt hat, dass 12 also die Zahl des Kirchgemeinderates ist. Mhm. Wir haben jetzt in diesen Corona-Zeiten ein riesengroßes Problem, das ist das der Abstimmung. Denn immer dann, wenn ich durch die Kirchgemeinderäte gehe, ist von dem einen Kirchgemeinderat, den ich hatte, zum nächsten, hat sich die Informationssituation schon so ein bisschen verändert. Also was der Propst in seinem Brief deutlich gemacht hat, ist, es gibt einen bestimmten Weg, den wir gehen müssen. Der sieht so aus, erstmal müssen wir Stellung nehmen zu seinem Brief. Also das heißt, entweder sagen, ach komm Propst, was soll das alles, wir bleiben so, wie wir sind. Oder wir sagen, ja, wir gehen darauf zu, dass wir eine Kirchengemeinde werden. Wenn wir das tun, also sagen, wir wollen Richtung eine Kirchengemeinde gehen, dann ist das erstmal jetzt der Beschluss, der gefasst werden muss. Der nächste Schritt ist, dass es eine Gemeindeversammlung gibt und in der Gemeindeversammlung das diskutiert wird, damit also jedes Gemeindemitglied die Möglichkeit hat, man muss natürlich hingehen zur Gemeindeversammlung, sein Votum darüber abzugeben. Und jede Gemeindeversammlung hat dann ein Votum abgegeben und der jeweilige Kirchgemeinderat muss im Anschluss dann, also nicht an dem Tag, sondern auf der nächsten Sitzung dann, seinen Beschluss fassen. Mhm. Und dann von diesen Beschlüssen, bis dass es rechtskräftig wird, brauchen wir in der Nordkirche mindestens noch 3 Monate, weil die übergeordneten Gremien jeweils dem zustimmen müssen. Es muss im Amtsblatt erschienen sein und dann ist es erst rechtskräftig. Das heißt, wenn wir das mit der Mehrwertsteuer, wenn wir da sagen, okay, das ist der Punkt, war der Anlass, um das jetzt zu tun, dann müssen wir vor Jahresende durch sein mit der ganzen Geschichte. Von Dezember 3 Monate zurück ist September, das ist im Prinzip 1,5 Monate nach den Ferien. Das heißt, es ist ziemlich sportlich, jetzt vor den Ferien alle Kirchgemeinderäte einmal zu haben, um zu sehen, wie ist die Reaktion. Wollen wir auf den Brief des Propstes positiv reagieren, in dem Sinne, dass wir sagen, ja, wir wollen diesen Weg gehen, oder wollen wir das nicht? dann müssen wir noch in und nach den Ferien die Gottesdienste haben, wo wir dann diese Gemeindeversammlung haben. Mhm. Und dann müssen wir von Mitte August bis Mitte September die Sitzung haben, wo die Kirchgemeinderäte dann entscheiden. Und das sind verschiedene Punkte, die sie dann alle gleich beschließen müssen. Also der Name und der Sitz dieser Kirchengemeinde, wie das Siegel aussehen soll, wie viele Leute, also wie groß der gemeinsame Kirchgemeinderat sein soll und dann auch, wer jeweils aus den KGRs dann entsandt wird. Also all das muss man dann gleich beschließen, weil sonst ist es noch nicht. Und das muss alles im September schon passieren. Das heißt, es muss da vorher, müssen wir uns miteinander absprechen. Am sinnvollsten machen wir das über den Verband. Also jeder Kirchgemeinderat selbst beschließt jetzt erstmal, wollen wir auf das zugehen, was der Propst gesagt hat. Und der Verband muss sich dann ja auch auflösen. Das heißt, auch der muss auf diesen Brief reagieren. Und im Verband haben wir aber alle Kirchgemeinderäte vertreten, sodass wir uns dann, nachdem wir die Gemeindeversammlung gehört haben, als erstes wieder im Verband treffen müssen, um diese Fragen zu klären, die dann in den Kirchgemeinderäten beschlossen werden müssen. Also das Allerwichtigste ist ja, wie heißt die Kirchengemeinde, wie sieht das Siegel aus und wie groß soll der Kirchgemeinderat sein. Also wer dann entsandt wird aus den jeweiligen Kirchgemeinderäten, das ist ja dann Ortssache. Aber dass man sagt 6, 12 oder 18, also diese Zahl muss ja festgelegt werden. Also Sie merken schon, das ist eine sehr komplizierte Geschichte. Aber manchmal ist es ja gut, auf eine solche Sache zu reagieren, damit man dann handlungsfähig für die Zukunft wird.
Ja, das klingt nach einiger Arbeit, die da in den nächsten Wochen und Monaten auf uns wartet. Für unsere Gemeindeglieder ist es ja immer sehr wichtig, dass der Pastor auch Zeit hat für Sie, dass er mal zum Besuch vorbeikommt oder für ein Gespräch. Würden Sie das so einschätzen, dass das ein positiver Effekt unserer Vereinigung wäre?
Ja, also solange ich hier bin, nur sehr eingeschränkt, weil ich bin nur zu 50% hier bei Ihnen. Und da geht ganz deutlich die Verwaltung und die Amtshandlungen gehen vor. Das heißt also, Hausbesuche sind von meiner Seite aus einfach zeitlich gesehen nur in Ausnahmefällen möglich. Aber vom Prinzip her ist es natürlich so, also ich lebe jetzt schon bei mir in Löcknitz in einer solchen vereinten Gemeinde, dass wir die Möglichkeit haben, in die Häuser zu gehen. Mhm. Und das ist ja auch die Art und Weise, wie man eine Gemeinde kennenlernt. Mhm. Also ich teile mir mit meiner Frau die Stelle, deswegen habe ich die 50% frei, ein bisschen noch rumzureisen und in anderen Gemeinden auszuhelfen. Wir haben gesagt, wir gehen so viel wie möglich in die Häuser, um die Leute kennenzulernen. Denn im Ende ist es ja so, dass wenn ich die Leute nicht kenne, dann kann ich predigen, was ich will, dann geht es über die Köpfe rüber und das hat eigentlich wenig Effekt. Und aber nur dann, wenn sie die verwaltungstechnische Freiheit haben, das zu tun, dann machen sie das auch. Also bei mir in Löcknitz ist der Fall gegeben. Gerade jetzt dadurch, dass die Pfarramtsassistentin da ist, sind wir da ziemlich stark entlastet. Ich muss verwaltungsmäßig gar nicht mehr viel tun. Und da geht das gut. Aber ich merke jetzt bei Ihnen schon, dass es unglaublich kompliziert ist, dadurch, dass es alles 6- und 7-mal ist. Das bindet die Zeit. Das muss man sich einfach klar machen. Das heißt also, wenn ich einen Pastor haben will, der in die Dörfer geht, der die Leute besucht, dann brauche ich einen, der Zeit dafür hat. Und die hat er nur, wenn ich ihn verwaltungsmäßig nicht über Gebühr belaste, was aber im Moment der Fall wäre. Man muss sich auch noch klar machen, glaube ich, ich habe das mit 2030 schon angedeutet, es wird so ein bisschen einen Wettlauf geben, nehme ich an jedenfalls. Und der Wettlauf wird darin bestehen, Sie müssen zusehen, dass Sie hier die Fahrstelle besetzt kriegen, damit dann Green Fahrsitz bleibt. Denn es ist natürlich so, aus 6 macht 4, wie tut sich das? Da muss man auf die Landkarte gucken und dann sieht man eigentlich, dass es entweder so ist, dass Green ein Stück Spantoko und ein Stück Liepen mitmacht oder ganz Liepen oder gar nicht Liepen oder wie auch immer. Jedenfalls, da sind wir eingekesselt und das wird die Geografie sein, um die es sich handelt. Weil ich mir nicht vorstellen kann, dass man sagt, das gibt es in Eberswalde, in der Angermünde im Moment, in Brandenburg. Die machen das so, die setzen in die Stadt alle Pastoren rein und die dürfen dann aufs Land ausschwärmen. Ich weiß nicht, ob das wirklich eine gute Situation ist. Da sollte man wahrscheinlich nicht drauf zugehen. Also werden die Gemeinden größer. Wenn sie es jetzt schaffen, dazu muss natürlich auch das Pfarrhaus erstmal so sein, dass es heutigen Standards entspricht. Da sind wir ja denn dabei. Aber wenn es denn so kommt, dass wir hier ausschreiben können, sprich das Pfarrhaus so ist, dann sind sie natürlich darauf angewiesen, einen Pastor zu kriegen und möglichst auch so, dass der über 2030 ein bisschen hinausreicht. Denn nur dann haben sie die Chance, dass sich das Ganze erhält und sie was dazu kriegen hinterher. Andererseits, wenn sie von vornherein sagen, nö, ach, das ist, lass die mal da oben reden, wir bleiben dabei, dass wir unsere Gemeinden halten und alles mal 6 und mal 7, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie jemanden kriegen, wenn sie ausschreiben, relativ gering, denn die Situation hat sich sehr stark gewandelt. Früher war es so, die Gemeinden konnten sich die Pastoren aussuchen, weil es viel zu viele davon gab. Heute ist genau umgekehrt. Die Pastoren, von denen es viel zu wenig gibt, die können sich die Gemeinden aussuchen. Und Sie können sich vorstellen, dass jemand, der bisher mit sehr schlanker Verwaltung gearbeitet hat, nicht unbedingt gerne möchte, dass er ungebühr, also ohne dass es notwendig ist, zu viel Verwaltung machen muss. Von daher wäre meine Einschätzung, dass wenn Sie bei den 6 und 7 Körperschaften öffentlichen Rechtes bleiben, dass es schwierig ist, ganz schwierig ist. Ist eh schon schwierig genug, aber dann erst recht die Pfarrstelle zu besetzen. Dann wird es natürlich so sein, dass die Frage ist, wie wird über die langen Jahre bis die 6 zu 4, die 4 zu 6, wie das dann aufgeteilt wird. Aber deutlich ist auf jeden Fall jetzt schon, dass dann Krien aufgeteilt wird. Da kann man relativ sicher sein, wenn Sie zu dem Zeitpunkt keinen Pastor haben. Wenn Sie einen haben, dann kann es durchaus sein, dass Sie Dörfer drumherum mit dazu bekommen. Wenn Sie keinen haben, wird das bedeuten, dass Sie aufgelöst werden. Kann man eigentlich jetzt schon von ausgehen. Ich bin kein Prophet und ich bin auch keiner, der da irgendwo im Kirchenverwaltungsamt sitzt und die Sachen macht. Aber wenn man auf die Karte guckt und sinnvoll ein bisschen überlegt, dann sieht man das sehr schnell.
Ja, also das wurde ja eben ganz deutlich, dass wir damit die Chance der Wiederbesetzung hier in Krien entschieden erhöhen würden, wenn wir uns zu diesem Schritt durchringen.
Also das sehe ich ganz deutlich so. Das ist das eine. Das andere ist, wir sehen jetzt mit den Finanzen, dass es so ist, dass in der Vergangenheit ungünstig gewirtschaftet wurde. Das ganz Schmerzhafte, was im Moment passiert ist, dass Frau Schulz, die vor 2 Jahren, soweit ich das verstehe, auf 100% draufgesetzt worden ist und gute Arbeit macht, dass die nun wieder reduziert werden muss, weil die Finanzen, von denen man gehofft hatte, dass sie von außen kämen, nicht gekommen sind. Und die Rücklagen, die man hatte, sind nur aufgebraucht. Und an dem jetzigen Haushalt ist das ganz deutlich zu sehen, dass das nicht zu halten ist. Aber es geht noch weiter und da fangen dann meine Bauchschmerzen an. Wir haben im Moment 2 Personen sitzen. Wir haben eine Pfarrensassistentin und noch eine Sekretärin. Natürlich nicht ganz, so viel können wir eh nicht bezahlen. Aber auch dieser Teil über der Pfarrensassistenz hinaus ist nach dem, was ich jetzt an Haushaltsplan gekriegt habe, in der Zukunft nicht finanzierbar. Auch das müsste aus Rücklagen genommen werden. Und daran sieht man schon das Problem. Also wir haben gar nicht das Geld, diesen hohen Verwaltungsaufwand leisten zu können, indem wir es Leuten übertragen. Mit anderen Worten, der Pastor oder die Pastorin oder das Pastoren-Ehepaar, was kommt, müsste den Verwaltungsaufwand selber schultern. Und dann habe ich das Problem, wann ich am Schreibtisch sitzen muss, dann kann ich nicht bei den Leuten sein. Das ist ganz klar. Und insofern kann ich nur dringend raten, den Brief des Propstes jetzt zum Anlass zu nehmen, sich auch auf die Vereinigung zuzugehen, damit man sich so aufstellt, damit man das, was man damals, als man das so entschieden hat, vor mehr als 10 Jahren, dass man separat bleibt, dass der Hintergrund dessen, nämlich dass die Orte stark sind und der Pastor sich auch um die Orte kümmert, dass das tatsächlich passieren kann, das ist unter den jetzigen strukturellen Gegebenheiten in der Nordkirche, unter den Bedingungen, die Sie jetzt im Moment haben, in der Zukunft eigentlich nicht mehr wirklich denkbar. Sie haben, wenn Sie das so lassen, haben Sie jemanden, den Sie da quasi verwaltungsmäßig reinsetzen, den Pastor, aber Sie haben dann nicht wirklich mehr einen Pastor. Sie haben einen Verwaltungsmenschen. Der nennt sich dann Pastor und wird aus der Fahrkasse bezahlt. Aber die eigentlichen pastoralen Tätigkeiten, da hat er immer weniger Zeit für.
Und die Arbeit der Ehrenamtlichen vor Ort wird ja dann wichtiger denn je.
Die wird wichtiger denn je, ja. alle Male. Also es geht ja bis dahin, dass wir Predikanten brauchen, also Leute, die auch einen Gottesdienst, zumindest einen Lesegottesdienst halten können. Denn Sie können sich vorstellen, wenn die Anzahl der Dörfer nochmal weiter wächst, also ich gehe jetzt Richtung, bin gedanklich jetzt bei 2030, dann werden Sie es nicht mehr schaffen, in jedem Ort einmal im Monat einen Gottesdienst zu haben. Und das sollte, also unter diese Frequenz sollte man aber nicht gehen. Das kann der Pastor dann aber nicht mehr selber leisten. Das heißt, man braucht dann Leute. Sie haben im Moment einen, Burkhard Fröhlich, das ist auch super und gut, dass er da ist. Aber für die Zukunft brauchen wir mehr davon. Das ist ganz klar.
Ja, vielen Dank, Herr Warnke. Ich glaube, es ist ganz deutlich geworden, wo die nächsten Schritte liegen. Und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Ja, ich hoffe, es ist hilfreich gewesen. Wir werden ja bei den Gemeindeversammlungen nochmal die Möglichkeit haben, dann darüber zu sprechen, weil das wird natürlich das Hauptthema sein. Wir werden dann sehen. Also ich kann mir das nicht anders vorstellen. Das hat natürlich auch damit zu tun, das gebe ich ehrlich zu, dass ich selber aus einem Bereich komme, wo überall das jetzt schon seit 10 Jahren so ist. Was natürlich ist, und das kann ich auch so sagen, auch aus dieser Erfahrung heraus, der Beschluss, eins zu sein, heißt ja noch nicht, dass ich eins bin. Also das ist dann strukturell zwar so, im Prinzip ist es ja aber so, dass ich, das ist schon aus der Tatsache, dass wir Predikanten brauchen und so weiter, ist das deutlich geworden. Es wird ja so sein müssen, dass man auch gemeindemäßig zu einer Einheit wächst. Also nicht das eine ist ja, dass man die Ortsausschüsse hat und alles, das ist gut und richtig und wichtig, aber dennoch wird es so sein, dass wenn man Gemeinde lebendig gestalten will in der Zukunft, wird man auch öfter mal gemeinsame Gottesdienste machen müssen. Also dann habe ich nicht nur in Wegezin oder in Neuendorf oder wo auch immer einen Gottesdienst, sondern dann habe ich zentral in Gramzow oder in Blesewitz oder wo auch immer einen Gottesdienst, wo dann die anderen hinkommen. Weil wir, das kann ich auch schon sagen, zum Beispiel was das Musikalische angeht, wird auch da unsere Möglichkeiten werden sich einschränken müssen, dadurch, dass Frau Schulz dann nur noch zur Hälfte da ist. Und dann ist es sinnvoll, wenn ich sozusagen festlichere Gottesdienste habe, wo denn alle kommen, natürlich die in Anführungszeichen normalen Gottesdienste, die Reihe umgehen, aber es wird so kommen müssen, dass man denn nicht nur strukturell eins ist, sondern dass man auch beginnt, zusammenzuwachsen. Das braucht sein mindestens Jahrzehnt, wenn das mal überhaupt reicht, das kann ich sagen aus meinem Bereich. Auch deswegen ist es wichtig, ich habe vorhin das Jahr 2030 genannt, wir haben jetzt 2020, das sind diese 10 Jahre, die man ungefähr braucht dafür, wenn die mal reichen, sodass es eigentlich allerhöchste Eisenbahn ist, sich auf diesen Weg zu machen.
Vielen Dank.
Ich wünsche eine gute Sommerzeit.